Ja, wir wurden jetzt schon gerade eingeladen, zum Altar zu kommen. Gott lädt uns eigentlich ein. Nicht wir, die wir singen, nicht jemand, nicht das Anbetungsteam hier vorne, sondern Gott lädt uns ein. Und ja, lasst uns schauen, was Gott für uns heute vorbereitet hat. Ich bin auch gespannt. Ich hatte nicht wirklich viel Zeit, mich vorzubereiten. Aber ja, wir werden uns gemeinsam Hebräer 11 anschauen. In den nächsten 4 Gottesdiensten. Und wir fangen heute an. Und bevor ich anfange, lass uns noch mal zusammen beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns dein Wort gibst, dafür, dass du zu uns redest. Danke dafür, dass dein Wort zu uns persönlich ist. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du mich segnest beim Reden, dass du mir deine Worte schenkst, dass du uns aber alle zusammen segnest, während wir das Wort Gottes hören. So sei du jetzt mit uns. Amen. Ja, Hebräer 11 ist ja eigentlich schon bei den Christen bekannt. Ich habe es jetzt gerade gelesen, vor ein paar Tagen, während ich schon seit längerer Zeit dafür betete, was das Thema sein sollte für die nächsten Gottesdienste. Und als ich dann hier auf dieses Kapitel gestoßen bin, ist es mir irgendwie so deutlich geworden, dass ich darüber reden sollte, über Hebräer 11. Wir werden heute nur den ganz ersten Teil dieses Kapitels machen. Das ist ja so dieses Kapitel der Glaubenshelden. Und dann denken wir, oh, das sind doch Leute, die wirklich Glauben gehabt haben. Die sind Helden. Und ich empfinde mich nicht unbedingt so. Ich bin jetzt nicht ein Abraham, ich bin jetzt nicht David oder was weiß ich, Mose, genau, ich bin ich, mit meinem Versagen, ich bin ich, wo ich oft auch Zweifel habe, ich bin doch kein Glaubensheld. Und doch, das Interessante ist, diese Glaubenshelden, die werden uns so schön dargestellt, nicht als übernatürliche Menschen. Sie waren keine Superman oder Batman oder was es dann noch für Helden gibt. Die jüngere Generation kann mir wahrscheinlich viel mehr von Helden erzählen, aus irgendwelchen mythologischen Geschichten. Sie waren Menschen und wahrscheinlich Menschen wie auch wir, die auch versagt haben, die auch nicht unbedingt immer das waren. Und doch werden sie hier uns als Glaubenshelden vorgeführt. Ich fange mal mit Vers 1 an, so fängt das Kapitel meistens an. Und ja, hier heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und Vers 2, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und dann geht das schon mit den Leuten gleich los. Es geht um den Glauben. Was meinen wir mit Glauben? Es wird viel über den Glauben gesprochen und das heißt, Glauben ist nicht Wissen. Wenn die Bibel über Glauben spricht, was meint die Bibel damit? Ich habe mir so einige Bibelverse rausgesucht, aber zunächst einmal eine Geschichte, die ich so jetzt auch gelesen habe. An einer Grenze ist eine ganz lange Schlange. Es ist gerade mal Passkontrolle. Also wir kennen das vielleicht gar nicht mehr so richtig. Als ich in meiner jüngeren Zeit nach England gefahren bin, da zur Bibelschule, da musste ich so ein paar Grenzen überschreiten. Und an den Grenzen gab es noch Passkontrollen. Dann stehst du da in der Schlange, kommst irgendwann dran und musst deinen Pass zeigen. Und die schauen ganz genau nach, schauen vielleicht noch irgendwie auf Liste nach, ob du auch okay bist. Und dann darfst du erst weiterkommen. Besonders Leute, die dann in den Osten damals gereist sind. Wenn ihr das wissen wollt, wie es damals war, müsst ihr Jens fragen. Er weiß Bescheid. Und er weiß auch, wie lange diese Kontrollen oft dauerten. Ich hatte keine Erfahrung, die so in diese ganz schlimme Richtung ging. Aber hier war eine Schlange vor der Passkontrolle. Und da ist gerade ein Mann vorne. Und er gibt seinen Pass dem Polizisten oder dem Zollbeamten. Und der Zollbeamte sagt, Moment mal, Ihr Pass ist abgelaufen. Der sagt, ja, ist doch nicht schlimm. Seien Sie doch nicht so kleinlich. Es ist doch ein Pass. Er sagt, nein, es kommt nicht darauf an, dass es ein Pass ist. Es kommt darauf an, dass es ein gültiger Pass ist. Es kommt nicht darauf an, dass wir einen Glauben haben. Gott kommt es nicht darauf an, dass wir irgendeinen Glauben haben. Es wird ja heute so propagiert, dass alle Glauben in die richtige Richtung, in die Richtung Gott gehen. Aber nein, es kommt auf den gültigen Ausweis an. Es kommt auf den Glauben an, wie uns das Wort es wiedergibt. Nicht irgendein Glaube, sondern die Bibel spricht von dem Glauben. Und das ist einfach wichtig, am Anfang das klarzustellen, dass wir hier über den Glauben sprechen, wie er uns in dem Wort Gottes offenbart ist. Wie wir es hier in der Bibel vorfinden, was Glaube ist. Die Bibel definiert den Glauben und nicht irgendwelche Philosophie oder irgendwelche Menschen, die sich das ausgedacht haben. Ja, wir Menschen, alle Menschen glauben irgendwie, irgendwo. Auch wenn sie glauben, dass bestimmte Zutaten eine gute Suppe ergeben. Aber jeder glaubt irgendwie. Aber Glauben ist mehr. Glauben ist Vertrauen. Wir waren gestern von der Freizeit zurückgefahren. Wir hatten übrigens eine gute Freizeit. Das ist sehr kurz gekommen. Die Teens haben ein längeres Zeugnis gegeben, haben mehr Werbung gemacht für zukünftige Freizeiten. Ich möchte auch mal so ein bisschen darüber reden. Wir hatten eine super Zeit dort. Wir hatten super gutes Wetter. Wir hatten gute Gemeinschaft. Wir hatten Zeiten unter dem Wort Gottes. Es war echt schön. Und ich möchte euch einladen, wenn es wieder zu der Freizeit geht, seid doch dabei. Wir sehen schon ein Klatschen. Ja, und gestern waren wir auf der Rückfahrt und ich hatte Hans-Dieter mit dabei und Kirsten war dabei. Und Kirsten fragte Hans-Dieter, du musst doch viel Vertrauen in die Leute haben, wenn sie dich so führen. Ich dachte, ja, er ist ja blind, er kann ja nicht sehen. Jemand, der nicht sehen kann, er braucht gute Hilfe. Er braucht jemanden, der ihn führt. Er braucht jemanden, dem er vertrauen kann. Ich habe ihn sehr oft geführt und ich hoffe, er ist niemals so gegen eine verschlossene Tür gelaufen, während ich ihn geführt habe. Da tut es mir wirklich leid. Aber jemand, der nicht sieht, er muss dem vertrauen, der ihn führt. Weil sonst kann auch Schlimmes passieren. Wenn jemand Böses will, kann er richtig was Böses damit anfangen. Weil jemand, der blind ist, muss dem vertrauen, der ihn führt. Und ich habe mir so vorgestellt, wir sind diese Blinden. Wir kennen den Weg nicht. Wir wissen nicht, wo es lang geht. Wir wissen doch nicht wirklich, was in der nächsten Stunde passieren wird. Wir haben vielleicht Pläne. Wir denken uns vielleicht, okay, in einer Stunde, da bin ich im Café oder da fahre ich dahin oder dahin, habe die oder die Pläne. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was den nächsten Tag passiert. Wir wissen nicht, was in dem nächsten Jahr kommen wird. Wir sind blind. Wir sehen den Augenblick gerade jetzt. Ja, wir haben offene Augen, aber wir sehen doch so wenig. Und Glaube heißt Vertrauen. Das ist das, was die Bibel mit Glauben meint. Vertrauen dem Herrn. Und die Glaubenshelden, wir sprechen von den Glaubenshelden, das waren einfach Menschen, die Gott vertraut haben. Die nicht was Besonderes getan haben. Ja, sie haben auch besonders getan, aber im Vertrauen auf Gott. Und darauf kommt es drauf an, dass wir dem Herrn vertrauen. Wenn ich sage, ich glaube, dann sage ich, ich vertraue Jesus Christus. Und ich habe mir so ein paar Bibelstellen rausgeschrieben. Es ist interessant, wenn ihr das Wort Glauben, ihr habt ja alle eure Smartphones, wenn ihr da irgendwo in einer Bibel-App seid und da Glauben eingibt, da gibt es schon ein paar Verse, die über den Glauben sprechen. Was meint ihr, wie viele? Es ist verschieden, weil die Bibeln die Worte verschieden übersetzen. Zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung, und das ist ja nur das Neue Testament, die Psalmen und Sprüche. Und über 400 Mal wird das Wort Glauben genannt in diesen. In der Elberfelder, in der ganzen Bibel sind das mehr als 300 Mal. Also ihr seht, dass Übersetzungen verschieden sind. Aber das Wort Glauben kommt sehr oft in der Bibel vor. Glauben ist sehr wichtig. Und es gibt verschiedene Arten von Glauben. Und ich habe sie ein bisschen zusammengeschrieben und ich fange mal jetzt genau anders an, wie ich das aufgeschrieben habe, weil ich denke, vielleicht ist es besser. Ich fange mal mit einem Glauben an, der kein Glaube ist. 1. Korinther 14, glaube ich, ist es 15, 1. Korinther 15, so, da hatte ich jetzt, ja, ich hatte jetzt mein Blatt so schlecht hingelegt, dass ich das nicht mehr lesen konnte. 1. Korinther 15, ist es ja dieses Kapitel, wo es um die Auferstehung geht, wo Paulus ein ganzes Kapitel über die Auferstehung spricht, einfach wahrscheinlich auch deswegen, weil es Leute gab, die Zweifel hatten, die große Zweifel hatten, die das nicht unbedingt so annehmen wollten, das, was so verkündigt worden ist. Und ich fange mal mit Vers 14 an. Und ich glaube, ich muss mir meine Brille rausholen, weil die Buchstaben sind ziemlich verschwommen. Und hier sagt Paulus, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltlos. Inhaltlos aber auch euer Glaube. Er spricht hier von einem Glauben, von Menschen, die glauben, aber sie glauben eben nicht, dass Christus auferweckt worden ist von den Toten. Das gab es damals schon. Es gibt es heute auch genauso. Und zwar in vielen Kirchen wird das leider so gepredigt. Aber Paulus sagt jetzt ziemlich deutlich, dass wenn wir nicht glauben, dass Christus auferweckt worden ist, dann ist unser Glaube inhaltlos. Er ist leer. Da ist kein Fundament für den Glauben. Ein Glaube, der leer ist, nun ja, ich weiß es nicht, wer sich diesen Glauben wünscht. Ein inhaltloser Glaube ist ein wirklich magerer Glaube. Und Paulus sagt, so ist es, wenn ihr nicht an die Auferstehung glaubt. Euer Glaube ist leer. Er ist inhaltlos. Ihr könnt ihn genauso vergessen. Ihr könnt genauso überhaupt nicht glauben. Weil ein Glaube, der nicht an die Auferstehung glaubt, das sagt Paulus so deutlich, hat überhaupt keinen Sinn. Und er geht weiter. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ein deutliches Wort an die, die bestimmte Sachen einfach nicht glauben wollen. Paulus sagt, überprüft doch euren Glauben. Wenn ihr diese Sachen nicht glauben wollt über Jesus Christus, wenn ihr gerade an der Verstehung nicht glauben wollt, so hat euer Glaube überhaupt keinen Sinn. Und das sagt nicht nur Paulus so, auch Petrus sagt es ähnlich. Und zwar in 1. Petrus 1, 21, da heißt es, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Unser Glaube muss auf Gott gerichtet sein. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir glauben, und zwar an ihn, an Jesus Christus, wie die Schrift sagt. Nicht wie Menschen sagen, wie die Schrift sagt. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, und zwar zum rettenden Glauben. Der Glaube, der rettet. Und ich fange damit an, dass wir in Lukas Kapitel 7 lesen. Und zwar dort auch ziemlich am Ende. Es ist eine Geschichte von einer Frau. Eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Und sie kommt zu Jesus. Er ist gerade bei einem Pharisäer. Er hat Jesus wahrscheinlich eingeladen, um ein bisschen Gemeinschaft mit ihm zu haben. Jesus war ja bekannt als jemand, der schon besonders war. Besondere Sachen tat. Und hier dieser Pharisäer hatte wahrscheinlich Interesse. Ich weiß es nicht, ob sein Interesse wirklich groß war, ob er einfach nur höflich sein wollte oder ob er vielleicht dachte, vielleicht kann ich was von Jesus erfahren. Es gab ja auch sogar Leute, die versuchten, mit Jesus Zeit zu verbringen, um ihn irgendwie zu schnappen, um ihm etwas zu unterstellen, damit sie ihn diskreditieren konnten. Das gab es auch. Was dieser Pharisäer dachte, weiß ich nicht, aber er hat ihn eingeladen und er ging halt dahin und er hat sich dort an den Tisch gelegt und da kam diese Frau hinein. Ich weiß nicht, wie sie den Zutritt dazu gefunden hat. Normalerweise geht man ja nicht so einfach ins Haus so hinein, und zwar noch von einem bekannten Pharisäer, aber sie ist hineingekommen und sie hat angefangen, mit Tränen Jesu Füße zu waschen, ihn zu salben mit einem Salböl. Und natürlich hat das da durch die Reihen so ein Gemurmel gegeben. Und ja, da waren diese Fragen: Jesus, weißt du nicht, wer diese Frau ist? Sie ist doch eine Sünderin. Mit ihr kannst du doch nicht so in Kontakt haben, dass sie dich einfach anfasst, diese Sünderin. Aber Jesus musste dann deutlich machen, und er sagte dann im Laufe des Gespräches: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Dem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Diese Frau, die ist hineingekommen in diesen Saal, wo immer dieses Essgelage war, die ist hineingekommen und sie glaubte, dass Jesus jemand Besonderes ist. Ihr war bewusst, dass sie eine Sünderin war. Ihr war bewusst, dass ihr Weg, den sie gegangen ist, nicht rein war. Aber sie ist hineingegangen und glaubte, vertraute Jesus und wollte ihm Gutes tun. War sicherlich auch bußfertig diese Taten getan. Und Jesus sagt zum Schluss zu dieser Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Vertrauen mir gegenüber hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Dieser Glaube hat sie gerettet. Das sagt Jesus. Der rettende Glaube. In Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 31, da haben wir auch eine schöne Geschichte. Und zwar geht es hier darum, dass Paulus in Philippi gerade ist und er wird dann, ja, er gibt Zeugnis und dann kommt eine Frau, die hinter ihm hergeht mit einem Wahrsagegeist ist eine Sache, die Paulus nicht gefällt. Sie sagt zwar: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das sagt diese Wahrsagerin. Unglaublich, dass eine Frau so evangelisiert und dazu Stellung nimmt. Aber es war von der falschen Verkündigerin, die das sagte. Das heißt, dies tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Naja, und als dann diese Herren dieser Frau sahen, dass von dieser Wahrsagerin der Geist ausgefahren ist und sie nicht mehr wahrsagen konnte, dann sind sie sehr bestürzt und dann zerren sie Paulus und Silas auf den Marktplatz und werden sie, ohne dass es sein durfte, wurde sie geschlagen, mit Ruten geschlagen, und das heißt dann in Vers 23: Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis. Sie haben ihnen viele Schläge gegeben. Ein Römer durfte normalerweise nicht ohne Verurteilung so geschlagen werden. Einfach so auf dem Marktplatz. Das war eines Römers nicht würdig. Und Paulus war ein Römer. Er hatte das römische Bürgerrecht und später konnte er auch darauf zugreifen und sagen, ja, ich bin Römer. Und die anderen mussten sagen, ja, und ich habe das für viel Geld gekauft. Paulus ist als Römer geboren worden. Aber eben, die sind jetzt im Gefängnis, im Inneren des Gefängnisses und sie loben und preisen Gott. Und dann geschieht ein Erdbeben. Und der Kerkermeister, dem die Bewachung von Paulus anbefohlen worden ist, der der es ziemlich genau genommen hat, sehr ernst dabei war, der aber auch wusste, was es bedeutet, wenn er Leute nicht gut bewacht, weil das würde dann seinen Tod bedeuten. So war es damals unter den Römern. Und dieser Kerkermeister, der ist bestürzt, als er sieht, dass das Gefängnis durch dieses Erdbeben geöffnet ist, die Türen sind aufgegangen. Und er denkt, dass alle geflohen sind. Er hat richtig Schiss bekommen. Und als er dann da hineinschaut, es heißt so, er wollte sich sogar selber töten, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Das war das, was der Kerkermeister meinte nach dem Erdbeben. Er sagte, lieber bringe ich mich selber um, als diese Schande zu ertragen, verurteilt zu werden und auch umgebracht zu werden. Das war so seine Meinung. Aber Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber feuerte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Wir können es uns vielleicht vorstellen, was hier die Situation für diesen Kerkermeister war. Er war wirklich bestürzt, er war in großer Sorge. Er meinte, er hätte seinen Job jetzt nicht erfüllen können durch dieses Erdbeben, durch die geöffneten Türen. Und als er dann hört, dass sie alle da sind, dann springt er auf einmal da hinein zu Paulus hin. Komisch, dass er zu Paulus geht. Da waren auch noch andere Gefangene. Wir lesen, sie lobten Gott und die Gefangenen, die hörten zu. Aber er geht sofort zu Paulus. Dann lesen wir, er aber feuerte Licht, spring hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Es hat ihn so bewegt. Das Einzige, was er fragen konnte, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er merkte, es geht hier nicht mit normalen Dingen zu. Hier ist ein übernatürliches Wirken sichtbar. Hier passiert etwas, was ich mir nicht erklären kann. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und die Antwort ist so simpel. Und die gilt heute genauso. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus. Du musst keine Opfer darbringen. Du musst keine bestimmten Übungen machen. Du musst nicht in einen bestimmten Tempel gehen. Du musst noch nicht mal nach Jerusalem gehen. Glaube. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Der Glaube, der rettet. Glaube, vertraue dem Herrn Jesus Christus. Und du wirst gerettet werden. Wie einfach durch diese Botschaft ist. Über die Jahrtausende wurde diese Botschaft schon so verkündigt. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Da ist die Rettung, im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ihm zu vertrauen, ihm Ja zu sagen, ich will mit dir gehen, bedeutet Rettung. Und das durfte dieser Mann und sein Haus erfahren. Durch den Glauben konnte er gerettet werden. Und er war total verändert. Auf einmal wäscht er Paulus die Striemen. Auf einmal gibt er ihm Essen, ihm und auch Silas. Er sorgt sich um sie. Und es ist ihm ein Anliegen, dass Paulus rauskommt aus dem Gefängnis. Er will das nicht mehr haben, dass Paulus dort in seinen Gemächern untergebracht ist. Er will, dass er befreit wird. Und das alles geschieht einfach dadurch, dass er glaubte an den Herrn Jesus Christus. Sein Glaube war sicherlich am Anfang. Er wusste auch ja noch gar nicht so viel über Jesus Christus. Paulus hat ihm sicherlich nicht stundenlang erstmal über Jesus Christus erzählt. Die Zeit hatte er ja auch gar nicht. Aber dieser Mann, er vertraute Jesus Christus. Er war bereit, diesen Schritt zu gehen. Wir schauen jetzt in Römer 4 hinein. Und zwar zunächst einmal Vers 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Glauben, das rechtfertigt den Menschen. Nicht etwas tun, nicht irgendwelche Werke, noch nicht mal gute Werke oder supergute Werke, sondern der Glaube, der rettet den Menschen. Wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Durch den Glauben werden wir vor Gott recht. Durch den Glauben Jesus Christus an sein Blut, sein Auferstehen, sein Tod, sein Auferstehen. Das macht uns gerecht. Wir lesen weiter, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Das ist doch schön zu wissen, dass wir einfach Vergebung haben dürfen durch den Glauben. Und Vers 9 noch, bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube von dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Abraham wurde gerechtfertigt, nicht durch dieses Werk der Beschneidung. Er war schon vorher gerechtfertigt. Durch den Glauben. Dadurch, dass, und wir werden ja noch Abraham vielleicht ein bisschen mehr anschauen, dadurch, dass er Gott glaubte, dass er ihm vertraute, dass er glaubte, einen Weg zu gehen, den Gott ihm zeigte, obwohl er gar nichts wusste. Er vertraute einfach, dass Gott ihn führen würde, dass Gott es gut machen würde. Er wusste weder eine Karte vor sich, er hatte überhaupt keine Ahnung gehabt, aber er war bereit, den Schritt mit Gott zu gehen. Dieses Vertrauen hatte er Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, weil er Gott einfach glaubte. Der rettende Glaube. Wir lesen aber auch von dem heilenden Glauben. Als Jesus unterwegs war, gab es viele Menschen, die zu ihm gekommen sind. Viele Menschen mit Gebrechen, mit Krankheiten. Viele Menschen, die sich nicht weiter helfen konnten. Und Jesus sagt sehr oft, zum Beispiel in Markus 5, 34. Da heißt es, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von dieser Plage. Das war gerade, als Jesus angekommen war, eine Volksmenge um ihn herum war, und da war eine Frau mit einem Blutfluss. Sie war krank. Sie hat viel Geld den Ärzten gegeben. Sie hat viel getan, damit sie geheilt wird, aber sie wurde nicht geheilt. Über Jahre wurde sie nicht geheilt. Und dann sah sie Jesus und sagte, wenn ich ihn anrühre, sie hatte diesen Glauben, wenn ich ihn nur anrühre, werde ich geheilt werden. Und so war es auch. Sie wurde geheilt. Und Jesus sagt diese Worte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Sie wollte sich noch nicht mal Jesus zu erkennen geben. Sie hat den Glauben gehabt, ich will nur anrühren, dann will ich geheilt werden. Und sie wurde geheilt. Und Jesus spricht das ihr zu und bestätigt es ihr, dass ihr Glaube, dieses Vertrauen, das er auf Jesus hatte, das hat sie geheilt. Heilender Glaube. In Markus 10, Vers 52, da heißt es auch, und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Auch der Glaube, der diesen Mann geheilt hat. Und oft war der Glaube nicht unbedingt der ganz starke Glaube. Oft hatten Menschen auch schon zu Jesu Zeit Kämpfe mit dem Glauben. Und in Markus Kapitel 9, da lesen wir von solch einem. Und hier heißt es in Vers 24, sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich staune darüber, dass dieser Mensch so ehrlich ist. Er sagt, ja, ich glaube, ich versuche dir zu vertrauen, aber es fällt mir schwer. Hilf meinem Unglauben. Und das dürfen wir auch tun. In Zeiten, wo wir Zweifel haben. Und diese Zeiten, die gibt es in unserem Leben, wo wir einfach in unserem Vertrauen auf Jesus erschüttert werden oder wo Sachen passieren, die wir so schwer fassen können. Da können wir aber sagen, Jesus, ich glaube dir, aber irgendwo habe ich diese Zweifel. Hilf meinem Unglauben. Hilf, dass ich da nicht in diesem Unglauben verharre. Schenke, dass ich doch wirklich glauben kann, dass ich auch dass es auch wirklich passiert. Und diesem Vater wurde sein Sohn wieder gesund wiedergegeben. Der böse Geist ist vor ihm ausgefahren. Und er wurde vollkommen gesund. Wir dürfen vor Gott ehrlich sein. Nein, wir müssen vor Gott ehrlich sein. Wir können ja gar nicht vor Gott unehrlich sein. Er sieht ja unser Herz. Er kennt unser Herz. Er weiß ja sowieso, was bei uns im Herzen ist. Und er weiß ja auch da, wo wir es schwer haben, wo wir Zweifel haben. Er kennt unser Herz. Aber wir dürfen es ihm deutlich sagen. Wir dürfen es deutlich bekennen. Herr, du siehst das, was in meinem Leben jetzt irgendwie so schwierig mir vorkommt. Hilf du mir, hilf mir in meinem Unglauben. Und im Thessalonicher, in 2. Thessalonicher 1, Vers 3, da spricht Paulus darüber. Und ich habe diese eine Überschrift gegeben, und zwar wachsender Glaube. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Hier heißt es, ich bin jetzt in Timotheus. Das ist hier, 2. Thessalonicher 2, Vers, nein, 2. Thessalonicher 1, Vers 3. So. Und hier sagt Paulus, wir müssen Gott allezeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Paulus dankt Gott, weil der Glaube bei den Thessalonichern wächst. Der Glaube kann wachsen. Wir haben gerade gelesen von diesem einen Mann, der sagt, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Unser Glaube kann wachsen. Unser Vertrauen kann wachsen. Unser Vertrauen soll wachsen. Und bei den Thessalonichern war es so, dass ja, sie das nach außen sichtbar machen ließen, dass ihr Glaube wächst. Und zwar dadurch, dass die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Der Glaube wächst in einer praktischen Weise. Der Glaube, der wird wirksam. Und wenn wir Jakobus lesen, da sehen wir sehr viel von diesem wirkenden Glauben. In Jakobus Kapitel 2 spricht Paulus, spricht Jakobus, nicht Paulus. Da spricht er zu den Leuten und er versucht so darzustellen, Glaube und Werke. Wir haben vorher gelesen, dass Werke uns nicht retten. Und das ist eine ganz klare Aussage in der Bibel. Werke können uns nicht retten. Werke retten uns nicht. Der Glaube rettet uns. Der Glaube an Jesus Christus, der rettet uns. Aber der Glaube, der bleibt nicht ohne Werke. Der Glaube zeigt sich dann durch Werke. Und hier lesen wir in Jakobus 2, ab Vers 14. Und Jakobus, er ist ja der Halbbruder Jesu. Und er ist so praktisch. Er erklärt es den Geschwistern so praktisch. Er sagt, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Keine Werke. Sein Glaube äußert sich nicht nach außen. Er sagt zwar, ja, ich bin gläubig, aber man sieht es nicht in seinem Leben. Wenn der Glaube in deinem Leben nicht zu sehen ist, dann solltest du dich schon fragen, ist wirklich Glaube da? Der Glaube, der kann nicht verborgen bleiben. Wir können nicht uns Christen nennen, Nachfolger Christi nennen, aber man sieht nichts in uns, dass wir Nachfolger Christi sind. Jesus spricht da darüber, dass wir einander lieben sollen. Daran werden Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Wenn diese Liebe fehlt, wenn wir nicht einander lieben, wenn wir nicht füreinander da sind, wenn der andere uns scheißegal ist, dann ist die Frage schon, ist denn wirklich Glaube da? Wenn keine Werke sich nach außen zeigen, Werke der Liebe nach außen nicht dringen, dann ist die Frage, was ist denn das für ein Glaube? Und wir lesen weiter. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und und der tägliche Nahrung entbehrt. Aber jemand unter euch spricht zu ihr: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Denn glaubst du, glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Glaube alleine rettet. Aber wenn Glaube nur alleine da bleibt, dann heißt es hier, auch die Dämonen glauben. Sie wissen, dass es so sein wird, aber sie zittern. Wirst du aber erkennen, dass du, eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Soweit das Zitat aus Jakobus. Glaube und Werke gehören zusammen. Wir müssen unbedingt in unserem Leben den Glauben nach außen zeigen. Es ist ein wirksamer Glaube. Und ich lese nochmal Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Durch Liebe wirksame Glaube. Der Glaube, der aus der Liebe hervorströmt. Das ist der wirkliche Glaube. Und wir haben jetzt schon sehr viel über den Glauben gesprochen. Es gibt aber eine Stelle, die ich unbedingt lesen möchte. Die hätte ich eigentlich schon vorher lesen sollen. Wir denken oft: Oh, wie kann ich Glauben produzieren? Wie kann ich das machen? Es ist ja schwer für mich zu glauben. Wie kann ich das hinkriegen, dass ich glaube? Es ist eine wunderschöne Sache zu wissen, dass wir Glauben nicht einfach produzieren müssen. Dass Glaube eigentlich eine Sache ist, die uns geschenkt worden ist. Und zwar in Philipper 1, Vers 29. Da sagt Paulus den Geschwistern in Philippi. Philippi war ja die Stadt, wo er vorher im Gefängnis schon mal gesessen hatte. Und er sagt es hier: Denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Paulus kannte das Leiden in Philippi. Er hatte das schon vor Jahren ertragen, an seinem eigenen Körper gehabt. Aber hier sagt er dann den Christen dort: Es ist euch im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Unser Glaube ist ein geschenkter Glaube. Gott hat diesen Glauben in uns gewirkt. Nicht wir wirken diesen Glauben. Nicht wir produzieren diesen Glauben. Und oft sind wir auch viel zu schwach, das aus uns selbst zu tun. Aber es ist uns geschenkt worden. Der Geist Gottes, der wirkt in uns. Er schenkt es, dass wir glauben. Er schenkt es, dass wir den Blick auf Jesus haben und sagen: Ja, ich vertraue dir. Ich sehe zwar nicht, was kommen wird, so wie am Anfang. Ein Blinder weiß nicht, was hinter dem nächsten Schritt passiert. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber ich vertraue dir, Jesus. Ich vertraue, dass du mich recht führen wirst. Es ist ein geschenkter Glaube. Und dieser geschenkte Glaube ist auch ein überwindender Glaube. Und wir werden jetzt auch schon langsam zum Ende kommen dieser Predigt. Ich komme zum Ende dieser Predigt und lese aus 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Glaube ist ein überwindender Glaube. Unser Glaube überwindet diese Welt. Unser Glaube ist stärker als diese Welt. Er überwindet diese Welt. Es ist ein Glaube, der uns von Jesus geschenkt worden ist. Und deswegen überwindet er auch diese Welt. Deswegen können wir sagen, die wir aus Gott geboren sind, dass wir Sieg haben durch unseren Glauben, dadurch, dass wir Jesus vertrauen. Er ist der Sieger, er ist der Überwinder, aber in ihm, in dem Vertrauen auf Jesus, im Glauben an Jesus, sind auch wir Überwinder. Lasst uns so leben als Überwinder. Lasst uns vorangehen. Lasst uns im Glauben wachsen. Das sind Gedanken, die mir wichtig geworden sind, bevor wir dann so richtig in Hebräer 11 anfangen oder weitergehen. Einfach mal Gedanken uns zu machen, was der Glaube eigentlich ist. Es gibt noch viel mehr Dinge, die man dazu sagen kann. Unser Glaube ist auch ein Zeugnis. Aber ich möchte jetzt nicht die Zeit noch länger in die, hinauszögern. Und schließe einfach jetzt mit Gebet. Danke, lieber Vater, für den Glauben, den du uns geschenkt hast. Danke, dass wir im Glauben Überwinder sind. Danke, dass wir durch den Glauben gerettet worden sind. Danke, dass wir durch den Glauben auch Werke der Liebe leben können. Danke, dass wir im Glauben Heilung haben. Jesus, danke, dass du das alles wirkst. Und Herr, wenn wir jetzt über den Glauben nachdenken, dann muss ich auch bitten, ich glaube, aber Herr, hilf meinem Unglauben. Schenke doch, dass ich stärker im Glauben bin, dass mehr von dir in mir zu sehen ist, mehr von dem Glauben sich nach außen den Menschen vor Augen stellt aus meinem Leben, Jesus. Wir bitten dich, dass du uns das schenkst und danke, dass du am Wirken bist und danke, dass du Gutes für uns vorgesehen hast. Du hast gute Pläne und wir vertrauen dir, Jesus. Wir wollen dir folgen. Wir wollen unsere Hand zu dir hin ausstrecken und sagen, Herr, führe du uns. Geh du uns voran. Leite du uns durch deine Wahrheit. Leite du uns durch dein Wort. Schenke doch, dass wir im Glauben in dir stark werden. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Amen.